Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Ursula Webers zum Thema Vertrieb. Und heute zu Gast Alexander Jäger, der Vertriebsleiter ist, mittlerweile schon einige Bücher geschrieben hat. Und ich begrüße ihn erstmal ganz herzlich. Hallo, Herr Jäger.
Hallo.
Ja, Herr Jäger, Sie haben ja einige Bücher geschrieben über den Vertrieb und Sie sagen ja wahrscheinlich, Sie haben so mehr oder weniger das Handout, damit der Vertrieb so richtig funktioniert.
Genau, richtig.
Ja, wollen Sie den Hörern ein bisschen mal was davon erzählen? Also Sie haben ja die Bücher geschrieben. Das letzte Buch ist ja der Erfolgsplaner für Personaldienstleister. Der ist ja, glaube ich, im letzten Jahr rausgekommen. Ich habe es ja gelesen.
Genau.
Genau. Und da ist mir ja vielleicht mal wichtig, gerade so für die Hörer, was dürfen die überhaupt erwarten? Oder wie sind Sie auf diesen Gedanken gekommen?
Natürlich, sehr gerne. Also bei mir war es so, als ich nach dem Studium in der Personaldienstleistung gestartet bin, habe ich natürlich nicht wirklich gewusst, was ist die Personaldienstleistung, was ist Arbeitnehmerbelastung und musste mich selber da so gesehen selber einarbeiten in diese Themen. Und weil ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man irgendwo neu startet, irgendwo in einem Gebiet, wo man noch nie irgendwelche Berührungspunkte hatte, hat man sehr viele Fragen. Deswegen habe ich dann irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ich sollte Bücher schreiben. Einfach Bücher, die diese Fragen schon beantworten. Den Menschen, die dann auch in der Personaldienstleistung neu starten sollten, schon mal wissen, was kommt auf die zu, wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten, wo finde ich die Lösungen oder die Antworten auf diese Fragen. Und deswegen habe ich dann die Bücher geschrieben. Gerade das letzte Buch, was Sie angesprochen haben, das sollte dann auch so viel mehr als ein Arbeitsbuch dienen für jeden Vertriebler in der Personaldienstleistung mit Hilfestellungen. Hilfestellungen zum strukturierten Arbeitsablauf bedeutet hier, wie kann ich meinen Arbeitstag, meine Arbeitswoche planen? Wann, wie soll ich meine Vertriebskontakte machen? Wann soll ich Zeit einplanen für Teammeetings? Was soll ich Zeit einplanen für Forschungsgespräche mit Kandidaten? Einfach damit ich meinen Tagesablauf strukturieren kann. Dass ich mir wirklich Zeit nehme für bestimmte Themen. Dann natürlich auch ein ganz großes Ziel, was in meinen Augen das wichtigste Ziel ist oder die größte Idee dahinter. Wir arbeiten alle mit Zielen zusammen. Wir müssen Jahresziele festlegen, Monatsziele festlegen. Und deswegen habe ich diesen Punkt auch mit in meine Bücher aufgenommen. Aber in dem Erfolgsplaner habe ich diesen Punkt ganz groß gemacht. Ich habe auch Themen, Statistiken reingenommen, beziehungsweise Tabellen reingenommen, wo die Leute einfach Platz haben, ihre Jahresziele aufzuschreiben, die Jahresziele zu unterteilen in Monatsziele und natürlich sich auch Gedanken machen, okay, was muss ich diese Woche machen, damit ich meine Monatsziele und dann auch natürlich das Jahresziel erreichen kann. Und hier habe ich extra so Platz gelassen in den Büchern.
Ach so, also selbst auch so Vermerke, dass die Leser sich direkt selber so Informationen in dem Buch direkt reinschreiben können.
Genau, richtig. Deswegen auch als Arbeitsbuch die Bücher oder das letzte Buch jetzt auch nutzen. Jeder kennt es. Am Ende des Jahres sitzt man mit seinem Chef zusammen, mit seinem Teamleiter, Abteilungsleiter, mit wem auch immer und macht dann die Jahresziele fürs kommende Jahr.
Ich kenne das auch.
Genau, weil der Vertrieb funktioniert nicht anders. Man muss ja wissen, was wollen wir erreichen. Und das erfolgt einfach über die Jahresziele.
Ja. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Also wir haben ja jetzt die ganze Zeit was über Jahresziele gesagt. Also die Zielvereinbarung als solches, Jahresziel klar, das wird ja einmal im Jahr, meistens ja zum Ende des Jahres berücksichtigt für das Folgejahr. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Zielvereinbarungen ja wahrscheinlich, ja, ich würde mal behaupten wollen, gerade im Vertrieb zweimal im Jahr mindestens vorkommt. Wie ist es denn bei Ihnen? Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher gemacht?
Also bei mir war es in der Vergangenheit so, dass wir mit dem Geschäftsführer die Jahresziele einmal vereinbart hatten. Ich persönlich musste mir die Jahresziele natürlich auf meine Arbeit runterbrechen, das heißt auf meine Monate runterbrechen. Einfach nur ein Beispiel, wir wollen 24 Neukunden in diesem Jahr generieren. Wie viele Neukunden sollte ich mir pro Monat mindestens generieren, damit ich mein Jahresziel erreiche? sagen wir mal, 2 Neukunden pro Monat müssen es sein. Jetzt mache ich mir Gedanken, was muss ich alles tun, um dieses Ziel zu erreichen, diese 2 Neukunden pro Monat. Dann mache ich mir meinen Plan, okay, so viele Vertriebstelefonate, Außendiensttermine etc. muss ich machen, damit ich die Ziele erreiche. So. Dann, wie Sie schon angesprochen haben, dann diese Kontrolle oder die Jahresziele einmal, zweimal im Jahr mal reflektieren und schauen, was habe ich alles erreicht. Das kann man anhand meines Buches wöchentlich machen. Man kann wöchentlich oder monatlich seine Ziele reflektieren, seine To-Dos reflektieren, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft, warum habe ich das nicht geschafft und einfach wieder eine neue Strategie machen. Dann Mitte des Jahres nochmal mit dem Geschäftsführer zusammensetzen und sagen, okay, wir hatten das Ziel, Jahresziel, was haben wir jetzt schon erreicht, jetzt Mitte des Jahres. Und das kann ich natürlich praktisch mit dem Buch auch nachverfolgen, eigentlich wöchentlich nachverfolgen, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht. Dann kann ich entscheiden, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, ich mache weiter so, oder nein, ich muss irgendwas ändern.
Genau, wir müssen was ändern, wir müssen eine andere Richtung wieder einschlagen. Jetzt habe ich mal eine Frage, überhaupt so für die Hörer. Sie haben gerade auch gesprochen darüber, ja, Sie haben ja jetzt diese Zielvereinbarung. Im Schnitt sagen Sie sich jetzt so, okay, ich muss 2 Neukunden im Monat akquirieren, 2 Neukunden gewinnen. Jetzt ist so meine Frage, wahrscheinlich stellen sich die Hörer auch die Frage, mit wie vielen Telefonaten gehen Sie denn ungefähr in der Woche ran? Also wie viele Telefonate machen Sie zu Interessenten, Altkunden, wie auch immer? Das ist ja mal so eine spezielle Frage.
Ja, also da muss ich auch unterscheiden. Einmal habe ich, wie viele Neukunden habe ich schon oder wie viele Kunden habe ich aktuell, die ich betreuen muss. Und einmal natürlich, wenn ich jetzt daran denke, ich muss eine Niederlassung komplett neu eröffnen, neuer Standort, da haben wir noch keine Kontakte. Da ist es natürlich mehr. Also wenn ich jetzt von dem Szenario ausgehe, ich eröffne eine neue Niederlassung, da habe ich mindestens 100 Vertriebstelefonate, also qualitative Vertriebstelefonate pro Woche, um einfach uns als Firma an dem Standort regional bekannt zu machen. Gehen wir jetzt davon aus, ich habe jetzt meine 10 Neukunden gemacht, ich habe meine Mitarbeiter im Einsatz, die ich natürlich auch betreuen muss, dann wird es natürlich etwas weniger. Pi mal Daumen würde ich schon sagen, zwischen 30 und 50 Vertriebstelefonate pro Woche müssen sein, damit ich immer wieder Neukunden gewinnen kann, damit ich immer wieder meine Mitarbeiter in neue Einsätze bringen kann. Also 30 bis 50 Stück.
Also um die Stabilität herzustellen, sagen Sie zwischen 30 und 50. Ja, das ist so wie bei uns damals auch gewesen. Also so ist mir das bekannt. Also das ist jetzt nichts Neues, was Sie erzählen, sondern es geht mir darum, dass der Hörer das hört.
Ja.
Um die Stabilität zu sichern, gebe ich Ihnen recht, das sind im Schnitt 50 Anrufer. Die Anrufe müssen natürlich hochwertig sein, ansonsten hat das überhaupt keinen Sinn im Vertrieb. Da gebe ich Ihnen auch recht, das sollte schon so sein. Jetzt ist meine Frage, wie arbeiten Sie? Wird das minutenmäßig festgehalten, wie lange Sie telefoniert haben, um im Teil die Qualität festzustellen?
Wirklich an den Minuten, sondern an den Informationen, welche ich bekomme. Also ich muss natürlich mir die Frage stellen, wer ist überhaupt mein Ansprechpartner, wer ist der Entscheider? Spreche ich jetzt halbe Stunde mit der Empfangsdame, die eigentlich am Ende des Tages nicht entscheiden kann, ob sie Mitarbeiter von uns nimmt oder nicht. Oder telefoniere ich jetzt mit dem Geschäftsführer 2 Minuten, der mir aber einen Termin gibt für ein persönliches Gespräch. Also an der Zeit kann man es nicht festhalten, sondern vielmehr, mit wem spreche ich? Mit meinem Ansprechpartner kann er die Entscheidung fällen, dass er Mitarbeiter von mir nimmt oder nicht. Also ich muss immer im Vorfeld wissen, wer ist der richtige Ansprechpartner.
Ja, genau. So sehe ich das auch. Also grundsätzlich die Empfangsdame, klar, der könnte mal eine Blume mitbringen, damit sie zur Geschäftsführung kommen. Ja. Aber ansonsten ist natürlich immer entscheidend, da sagt das Wort schon, dass sie mit dem Entscheider sprechen selber. Das kann also im Teil die Geschäftsführung selber sein oder Betriebsleiter etc. pp., wo sie gerade jetzt hinsteuern. Das sehe ich so, wie sie, also ich meine. Ja, super. Das finde ich ja schon mal eine total tolle Aussage. Jetzt habe ich aber mal eine Frage auch Volker Jäger noch eine spezifische, und zwar, Sie haben in Ihrem Buch, das habe ich ja gelesen, Trichtermodell. Was verstehen Sie unter diesem Begriff? Das erklären Sie doch nochmal den Hörern und mir.
Also, das Trichtermodell ist einfach ein Symbol für mich. Also in meinen Augen ist es ein Symbol, der einfach den Vertriebserfolg am besten erklärt oder am besten bezeichnet, aufzeigt. Weil, was ist überhaupt ein Trichter? Also viele vielleicht wissen das, manche vielleicht wissen es nicht. Das ist ein Gerät, mit dessen Hilfe die Flüssigkeit in Flaschen eingefüllt werden kann, damit einfach nichts verloren geht. Und je mehr Flüssigkeit ich oben reinschütte, desto mehr kommt ja unten auch raus aus dem Trichter. Das habe ich so für mich, für meinen Vertrieb angewendet. Das heißt, je mehr Vertriebstelefonate, Außendiensttermine ich oben reinschüttle in meinen Trichter, desto mehr Neukundenaufträge bekomme ich, die ich natürlich dann auch besetzen kann, die, wo ich Mitarbeiter anbieten kann. Oh, gehen wir jetzt mal auch von dem Szenario aus. Ein Vertriebsmitarbeiter hat jetzt viele Neukunden generiert, wird dann bequem, der sagt, okay, ich habe meine Kunden, ich brauche nicht mehr telefonieren, ich brauche keine Akquise mehr zu machen. Das ist falsch, weil man sollte immer Akquise machen. Weil es gibt viele Kunden, die dann irgendwann mal sagen, okay, wir nutzen keine Zeitarbeit mehr oder melden Mitarbeiter ab. Dann muss ich ja natürlich auch meine Mitarbeiter irgendwo weiter anbieten können, damit ich den Mitarbeiter nicht verliere. Und hierfür ist natürlich der Folge Akquise, Aufbau von Neukunden ist natürlich hier auch enorm wichtig, einfach die Qualität hochzuhalten, auch immer wieder interessante Stellen meinen Mitarbeitern anzubieten, beziehungsweise den Wachstum von meinem Unternehmen oder von meinem das Wachstum für mich oder für mein Unternehmen zu gewährleisten. Deswegen Trichtermodell, so viel wie möglich Vertrieb reinzuschmeißen, damit unten auch genug rauskommt.
Haben Sie aber gut erklärt. Vielen Dank dafür. Also ich denke mal, das hat jetzt jeder auch verstanden. Jetzt habe ich noch eine, die nächste Frage wäre, und zwar, ich hatte mir noch mal Gedanken gemacht zu ABC-Kunden. Was meinen Sie denn, wie sieht es denn aus, so aus Ihrem Blickwinkel jetzt als Vertriebsleiter, wie viel ABA-Kunden sollte denn eigentlich so eine Niederlassung haben?
A-Kunden.
Oder was verstehen Sie unter A-Kunden?
Vielleicht also je mehr, desto besser. Aber A-Kunden sind da für mich in meinen Augen Unternehmen, mit denen ich natürlich langfristig arbeite, die Mitarbeiter von mir das ganze Jahr über beschäftigen. Aber nicht nur ein, zwei Mitarbeiter, sondern da schon mal ab 10 Mitarbeiter, also die wirklich das ganze Jahr über Bedarf an 50 plus Mitarbeiter haben.
Ja, ja.
Das sind für mich so die A-Kunden. B-Kunden sind dann Kunden, die auch Mitarbeiter nehmen, das ganze Jahr über am besten, aber dann haben die auch wirklich nur 2, 3, die sie dann früher oder später auch übernehmen möchten.
Ja.
C-Kunden sind dann eher so kurze Aufträge, wo für
sporadisch, ne?
Genau. Und A-Kunden sollte man schon so um die 5 feste A-Kunden haben, dass die Stabilität der Niederlassung gewährleistet ist, wo die Leute auch das ganze Jahr über laufen, man auch Einkommen hat, also sichere Umsätze hat, dass man sich auch auf andere Themen, auf anderen Vertrieb konzentrieren kann.
Obwohl aber eigentlich ja bekannt ist, das wissen Sie ja selber, als Vertriebsleiter denke ich mir, dass A-Kunden ja sehr aufwendig sind. Ne? Da ist ja so mehr oder weniger die 20-80-Regelung.
Ja.
Das kennen Sie ja wahrscheinlich dann auch aus dem Vertrieb. Ne? Vielleicht können Sie da ja auch noch mal was zu sagen. Ich meine, ich könnte es auch, aber Sie sind, ne? Ich frage Sie jetzt. Dann erzählen Sie mir vielleicht oder können Sie unseren Zuschauern oder Zuhörern dazu vielleicht auch noch mal kurz was zu erzählen zu dieser Regel. Weil das ist ja gerade bei A-Kunden sehr wichtig zu berücksichtigen.
Also Sie sprechen das Pareto-Prinzip an. 20% vom Aufwand, 80% Ertrag. Ich finde, wenn man von Anfang an mit dem Kunden offen und ehrlich kommuniziert und auch die richtigen Mitarbeiter findet, die dann auch wirklich fleißig arbeiten, ist der Aufwand, so einen Kunden zu betreuen, nicht hoch. Wenn der Aufwand hoch sein sollte, dann sollte man sich vielleicht eine Dame, einen Herrn für intern finden, der dann diesen Kunden natürlich die ganze Zeit betreut, der wirklich sich nur auf diesen Kunden oder diese 5 bis 10 Kunden konzentriert. Aber einen Disponenten oder einen Niederlassungsleiter sollte man jetzt nicht auf so einen Kunden lassen. Der Disponent sollte sich wirklich dann um Neukunden kümmern, so wie auch der Niederlassungsleiter einfach um Neukunden kümmern.
Also ich denke aber, man sollte vielleicht aber auch dazu sagen, ich meine, Sie haben es noch nicht, Sie haben es angesprochen, aber gerade bei A-Kunden den Aufbau zum A-Kunden zu gewinnen, das denke ich mal, ist ja schon eine Herausforderung. Und da beißen sich ja so manche Vertriebler die Zähne aus, wenn man ehrlich ist. Was meinen Sie denn, woran es liegt? Warum es so schwierig ist für manche Vertriebler, die keinen A-Kunden gewinnen können. Ich meine, Sie erzählen das ja so, als wenn das so, ne, im Vorbeigehen passiert. Das ist ja nicht der Fall, wenn man ehrlich ist. Das dauert ja, das hat ja so eine Zeit. Und warum gelingt es aber nicht jedem Vertriebler, einen A-Kunden zu gewinnen? Was meinen Sie, woran es liegt?
Wahrscheinlich an der Häufigkeit der Kontaktaufnahme zu dem Kunden, zu dem Ansprechpartner. Man sollte, wenn man das Ziel hat, Unternehmen X für sich langfristig zu gewinnen und man weiß, okay, der nimmt wirklich jährlich 50 bis 100 Leiharbeiter, dann sollte man da auch dranbleiben. Auch wenn man den ersten, zweiten, dritten Mitarbeiter vermittelt hat, sollte man trotzdem dranbleiben und fragen, brauchst du jetzt jemanden? Darf ich dir wieder jemanden schicken? Da gebe ich Ihnen natürlich recht, da muss man am Anfang, um diesen Kunden sich für sich als A-Kunde zu gewinnen, muss man sehr viel investieren. Man muss regelmäßig vor Ort sein, Mitarbeiterbesuche durchführen, Ansprechpartnerbesuche durchführen, auch mal einen Blumenstrauß oder eine Flasche Sekt vorbeibringen. Also einfach präsent sein, dass der Kunde weiß, okay, in dem Herrn Jäger habe ich einen zuverlässigen Ansprechpartner, der hat mir gute Mitarbeiter geliefert, der ist immer da, der ist immer erreichbar. Also man muss eine Art Präsenz haben bei dem Kunden, bei dem Ansprechpartner.
Ja, danke schön. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, ich hatte das ja alles was mit Sympathie. Es geht ja um Charisma, Sympathie wecken bei dem für den Erfolg, also im Vertrieb. Jetzt ist so meine Frage an Sie, welches Rezept nutzen Sie dazu, Herr Jäger? Oder haben Sie ein Geheimrezept, was Sie uns vielleicht mitteilen wollen, sodass die Leute, die jetzt uns zuhören, dass sie das vielleicht demnächst auch nutzen können, so für ihre Vertriebsaufgaben?
Also, meine Frau sagt zu mir, es liegt an deiner Persönlichkeit, das heißt an deiner Freundlichkeit den Menschen gegenüber, warum die so gerne mit dir im Kontakt sind. Weil ich versuche, Sympathie einfach so zu beschreiben, ich versuche den Menschen gegenüber, egal mit wem ich gerade zu tun habe, ist es jetzt ein Manager, ein Geschäftsführer, Bereichsleiter oder mein Mitarbeiter, der als Helfer irgendwo tätig ist, jeden mit dem respektvoll umzugehen. Auf Augenhöhe mit dem umzugehen, nicht sagen, ich boss, du nix, nein, sondern wirklich respektvoll umzugehen. Und wie ich gerade gesagt habe, einfach, egal wer das ist, die Leute respektieren so, wie sie sind, versuchen auf die Wünsche, auf die Ziele einzugehen. Jeder Mensch hat seine eigenen Wünsche, hat eigene Bedürfnisse, Wertvorstellungen und das muss man respektieren. Man muss auch hilfsbereit sein. Wenn ich meinen Kunden anrufe oder mein Kunde ruft mich an und sagt, hey Jäger, ich brauche dringend einen guten Mann, dann werde ich nicht sagen, ja, ich schaue mal, sondern ich sage, ich kümmere mich drum. Sie können sich auf mich verlassen. Bis spätestens 2, 3 Tage haben Sie den richtigen Mann. Und dann wartet er auch gerne auf mich 2, 3 Tage und ruft nicht gleich den nächsten an. Wenn ich aber sage, ja, ich schaue mal, ich melde mich, dann wird er den Hörer nehmen, den nächsten Dienstleister anrufen. Deswegen einfach dem Menschen, mit dem man zu tun hat, gegenüber zeigen, hey, ich bin für dich da. Wenn du Hilfe brauchst, ich helfe dir. Und das war so die Aussage von meiner Frau, was mich also in dem Beruf ausmacht.
Ja, also die Wertschätzung, das Vertrauen, das, was sie also auch allen Menschen gleichbringend zeigen und auch mitgeben direkt, ne? Ja, wunderbar. Also jetzt habe ich eigentlich so fast gar keine Frage mehr. Vielleicht noch eine letzte Frage, wenn man sich das jetzt so ansieht, bedingt durch die Pandemie hat sich ja eine ganze Menge getan, auch gerade jetzt in der Zeitarbeit. Wo sehen Sie denn die Zeitarbeit für die Zukunft, Herr Jäger?
Ich denke oder nicht denke, ich weiß, es wird auf das Thema Zeitarbeit immer mehr zurückgegriffen. Vor allem jetzt in der Personaldienst, jetzt in der Corona-Zeit können viele Unternehmen nicht hundertprozentig planen. Die wissen natürlich nicht, welche Verordnungen kommen jetzt in den nächsten Wochen aufgrund von der Pandemie. Die haben alle Firmen oder ja, alle Firmen haben irgendwelche offenen Vakanzen. Viele Firmen scheuen sich aber, diese Vakanzen erstmal in Festanstellungsgebende zu suchen, sondern die rufen dann die Zeitarbeiter an und sagen, könnt ihr mir jemanden stellen? Ich kann zwar nicht planen, wie lange ich den brauche, aber ich brauche auf jeden Fall mal einen Mitarbeiter, weil die Arbeit bleibt uns liegen. So ist meine Meinung zu dem ganzen Thema, weil ich merke das immer mehr von meinen Kunden, die sagen, ich brauche zwar langfristig jemanden, aber ich kann nicht planen, ob ich diesen Mitarbeiter in 2 Monaten immer noch brauche, weil manche haben Lieferprobleme, manche Kunden, dann steht die Anlage erst mal 2-3 Monate im schlimmsten Fall. Und deswegen denke ich, auch aufgrund von Corona wird die Zeitarbeit immer mehr an Bedeutung gewinnen in der nächsten Zeit, in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall.
Ja. Ich bin Ihrer Meinung, das sehe ich genauso. Also es wird immer mehr als Instrument genommen. Also noch mehr als wir in der Vergangenheit. Wir haben ja 2018 hatten wir ja das erste Mal über 1 Million Zeitarbeitnehmer. Tendenziell ist es ja im Moment zurückgegangen, leider. Ne? Ja. Man weiß ja warum, aber in der Zukunft gesehen wird es massiv nach oben gehen. Massiv. Ja. Da bin ich einer Meinung mit Ihnen, weil bedingt durch die Schnelllebigkeit können sich die Unternehmen das langfristig nicht erlauben, die Mitarbeiter direkt einzustellen, weil eben halt, sie müssen ja schnell handeln. Also da bin ich komplett bei Ihnen. Komplett. Jetzt ist aber eine Frage aufgekommen, allein der Resilienz. Also ich mach hier Change Management, alles was mit Change Management in der Zeitarbeit zu tun hat, das ist ja ein ganz neu, also mehr oder weniger ist es ja so ein bisschen neu. Und die Zeitarbeitsunternehmen müssen sich da ja auch so ein bisschen erstmal dran gewöhnen. Wie sehen Sie das denn so für die Zukunft?
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Also es geht ja so um die Change Management besteht ja aus 5 Bereichen, mehr oder weniger. Es geht ja so um die Wirkung, es geht um die Führung, es geht um die Mitarbeiter, Bewerber im Teil, Bewerber und Mitarbeiter. Es geht um die Ressourcen, es geht im Teil um die Struktur als solches, Strategien und so weiter. Wie sehen Sie denn selber so, gerade die Führungskräfte, Sie haben es ja gerade selber gesagt, auch so von Ihren Büchern her, die da ja jetzt so reinkommen, die können sich ihre Bücher kaufen, die können dann strukturiert sich entlanghangeln, damit sie so im Vertrieb sich so ein bisschen besser auskennen, weil sie haben es ja selber erfahren als Quereinsteiger, wie sich das anfühlt, erstmal da reinzukommen. Jetzt ist so meine Frage im Hinblick auf Change Management. Change Management hört sich immer neu an, ist es aber gar nicht. Es gibt es ja schon viele, viele Jahre auf dem Markt. Aber wenn es darum geht, um die Führungskräfte auch gerade für die Arbeitswelt, für die neue Arbeitswelt, die sich ja jetzt bildet, weil die Zeitarbeit wird ja zunehmen. Wie sieht es damit aus mit der Qualifizierung? Wird sowas in der Richtung bei Ihnen schon gemacht oder was halten Sie generell davon?
Die Qualifizierung bedeutet Quereinsteiger die Chance geben.
Genau.
Mit Schulungen. Also ich halte natürlich sehr viel davon. Jeder, der bei mir anfängt als Quereinsteiger oder Erfahrener, der kriegt natürlich erstmal mein Buch mit an die Hand. Mit dem gehe ich manche Themen durch oder alle Themen durch, um einfach zu schauen, wo sind noch Wissenslücken. Als Quereinsteiger ist es verdammt wichtig, dass man Hilfe bekommt, dass man an der Hand genommen wird und dass man alles erklärt bekommt, dass ich genau darauf vorbereitet bin, wie gehe ich bei einer Anfrage vor, wie gehe ich bei Kandidatensuche vor. Und eine Weiterbildung, sage ich mal, sollte von jeder Firma irgendwo auch angeboten werden, wenn man natürlich möchte, dass die Firma als solches langfristig erfolgreich ist. Man sollte jetzt keinen Quereinsteiger einstellen und dann sagen, hier, das ist dein Arbeitsplatz, das ist deine Liste, bitte telefonier ab. Aber wie sollen die wissen, wie die telefonieren sollen? Da kommt auf einmal ein Einwand vom Kunden, die so, okay, tschüss, danke. Ja. Also, das sollte nicht passieren. Der Mitarbeiter, bevor der anfängt, die Kunden abzutelefonieren, sollte natürlich ein Instrument an die Hand kriegen. Was mache ich genau und wie mache ich das richtig? Eine Schulung intern würde ich also auf jeden Fall bevorzugen, bevor der überhaupt den Hörer aufnimmt.
Ja, auf jeden Fall, da bin ich völlig bei Ihnen. Und zwar ist es geht auch nicht mehr nur um so eine grundsätzliche Schulung, sondern es geht ja schon so ein bisschen mehr mit in die, so in die Wirksamkeit rein, ne? Also es geht tiefer. Es geht ja auch ein bisschen psychologisch, denke ich immer, ne? Also genau da ist eigentlich der richtige Weg für die Zukunft, damit man sich vernünftig aufstellt. Weil Sie haben es ganz zu Anfang in unserem Interview schon erwähnt, dass denkt, Sie handeln ja danach, so nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter und gleichzeitig der Bedürfnisse nach den Kunden. Und Sie sind ja jetzt schon, ja, ich sage jetzt mal ein alter Hase auf Ihrem Gebiet. Aber wenn ein junger Mensch reinkommt oder als Quereinsteiger, älterer, wie auch immer, ganz, ganz egal, welche Person das ist, die müssen sich ja erstmal zurechtfinden. Dann denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Leute wirklich von Anfang an die Hand nimmt und die auch führt. Und wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann passiert nämlich genau das, was ich gerade ganz zu Anfang gesagt habe. 49% der Stellen sind falsch besetzt. Und wir wissen es alle, das wissen Sie selbst auch. Spätestens, wenn die 6 Monate zu Ende sind, so der erste Welpenschutz, ich sage das immer so als Welpenschutz, dann passiert nämlich Folgendes, dass entweder die Leute sich von selbst verabschieden oder eben halt von der Geschäftsführung, Bereichsleiter etc. pp. Wird dann gesagt, so, wir müssen uns leider trennen. Und das ist dann
Richtig.
immer so fatal, weil ich immer denke, das habe ich auch im letzten Interview auch gesagt, das finde ich so fatal, weil eben halt viele es ja wohl könnten, eventuell, aber eben halt dementsprechend nicht dafür gesorgt wird, dass sie es können.
Richtig. Es wird sehr viel Geld in die Hand genommen, um den Mitarbeiter in den 6 Monate über die Runden zu bringen. Das heißt, man bezahlt seinen Lohn, man bezahlt die ganze Ausstattung, vielleicht ein PKW, die Lohnnebenkosten.
Ja.
Aber man kümmert sich nicht um die Ausbildung dieser Mitarbeiter, dass aus einem Quereinsteiger wirklich was sich entwickelt, der natürlich auch wieder Profit reinbringt, der wieder die Kosten reinbringt,
Ja.
Kunden sucht. Und dann, wie Sie schon sagen, nach 6 Monaten müssen wir kündigen oder der Mitarbeiter kündigt selber. Man hat sehr viel Geld ausgegeben in den 6
Ja.
Monaten. Deswegen ist meine Meinung, man sollte am Anfang Geld in die Hand nehmen, den Mitarbeiter ausbilden. Auch wenn er 3 Monate braucht, wenn er aber nach den 3 Monaten so geschult ist, dass er dann selber laufen kann, dann hat man das Geld innerhalb der nächsten 3 Monate auch wieder drin.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso wie Sie. Deshalb sitze ich ja jetzt hier mit Ihnen. Nein, deshalb bin ich ja auch die Expertin in dem Bereich. Alles, was ja mit Fort- und Weiterbildung zu tun hat, beziehungsweise alles, was damit zu tun hat, wenn es um Führung geht oder Mitarbeiter geht. Weil ich finde das auch ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für das nette und umfangreiche Interview mit Ihnen, Herr Jäger. Sie
Danke
haben
Ihnen.
mehr oder weniger jetzt so, dass die Möglichkeit, das letzte Wort nochmal und auch vor allen Dingen Ihr Buch nochmal zu erwähnen. Und zwar, ich sage es jetzt nochmal vom Titel, korrigieren Sie mich, wenn ich ganz falsch liege, aber das heißt Erfolgsplaner für Personaldienstleister.
Genau
Und das
richtig.
ist 2020 veröffentlicht worden.
Genau.
Genau. Und Sie haben aber noch ein Buch veröffentlicht. Sie haben ja insgesamt 3, haben Sie mir ja gesagt, ne?
Also ich habe das allererste Buch war das Thema oder das Buch Zeitarbeit für Anfänger und Fortgeschrittene. Da gehe ich viel mehr auf diese Punkte ein, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Man startet irgendwo neu und man hat tausende Fragen. Und in diesem Buch versuche ich einfach diese ganzen Fragen zu beantworten, natürlich auch mit Hilfe von verschiedenen Vertriebstipps. Auch so, welche Vorteile hat die Zeitarbeit? Was ist die Zeitarbeit? Vorteile für Kunden, Vorteile für Mitarbeiter, wirklich so strukturiert, dass wirklich, wenn jemand in der Personaldienstleistung anfängt, sich das Buch einmal durchlesen kann. Das sind nur 100 Seiten, aber auf den 100 Seiten ist eigentlich alles, was man wissen sollte, wenn man irgendwo startet. Genau. Und das zweite Buch ist dann mehr Richtung so ein Erfolgsjournal. Hat Ähnlichkeiten mit dem Planner 2021. In dem Planner, Erfolgsplanner sind ja mehr so das Thema Ziele mit dem Jahresziel, Monatsziel und Wochenziel. Und der Erfolgsjournal startet eine Transformation zum Top-Vertriebler. Da geht es wirklich viel mehr um den Vertrieb. Genau, das
Schön.
sind so die drei
Ja.
Bücher, die aktuell auf dem Markt sind.
Da sind Sie schon weiter als ich. Ich habe erst ein Buch geschrieben, aber mein zweites wird wahrscheinlich im Folgejahr kommen.
Super.
Ja, Herr Jäger, vielen, vielen Dank erstmal für das total umfangreiche Interview. Ich denke mal, da wird der Hörer sehr viel Mehrwert rausziehen können. Ich sage erstmal vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
Danke
Und
gleichfalls.
mein Name ist Ursula Webers. Ich stehe für Change Management und ich bedanke mich ganz herzlich. Wiederhören.
Tschüss.